Also du kannst bei Check24 deine Daten eingeben und dann kriegst du ja die Preise und du kriegst auch eine Leistungsübersicht, ne? Wobei du immer noch mal eine Ebene tiefer schauen musst, was steht denn genau in den allgemeinen Versicherungsbedingungen drin? Also ein Tarif mit 0 Euro Selbstbehalt, der kann schweineteuer sein, weil der halt versteckte Selbstbehalte in den allgemeinen Versicherungsbedingungen hat.
Und die allgemeinen Versicherungsbedingungen, das Kleingedruckte, sind nur eines von vielen Herausforderungen, die man bewältigen muss, wenn man eine Krankenversicherung abschließen möchte. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer und Selbstständige, die die Wahl haben zwischen gesetzlicher und privater Versicherung, haben hier viele Optionen und man kann die richtigen oder die falschen Entscheidungen treffen. Daher macht es gegebenenfalls Sinn, sich mit einem Experten zu diesem Thema auszutauschen. Und genau das ist Markus Knispel. Ich unterhalte mich mit ihm heute und in der kommenden Woche über die Herausforderungen von Krankenversicherungen für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Selbstständige, auf was man Wert legen sollte, welche Fallstricke man vermeiden sollte und was es alles zu beachten gibt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Hallo und herzlich willkommen, Markus. Ja, heute ist der Markus Knispel zu Gast und zwei spannende Themen wollen wir heute besprechen. Einmal das Thema Krankenkasse, Altersvorsorge für Selbstständige und für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch das Thema Automatisierungen im Business, also kleine Tools, kleine Verbesserungen, die den Arbeitsalltag erleichtern. Und ich bin gespannt, was der Markus so alles zu berichten hat. Aber Markus, stell dich am besten selber mal vor, dass unsere Zuhörer wissen, mit wem wir heute so zu tun haben.
Ja, hallo Heiko. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich bin der Markus, ich bin 44 Jahre alt und wohne in Duisburg, bin waschechter Rheinländer, Köln-Fan, habe lange Jahre in München gewohnt, habe ganz viele Jahre schon selbstständig gearbeitet und ja, bin relativ früh in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen und habe mich aber mittlerweile seit vielen Jahren auf das Thema Krankenversicherung spezialisiert, was für mich persönlich ein total spannendes Thema ist, weil es auch ein sehr komplexes Thema ist. Und ja, wie in vielen Bereichen ist es natürlich so, dass man mit vielen Regularien zu kämpfen hat. Ne? Jahr für Jahr kommen irgendwelche neuen Regeln dazu. Und man muss natürlich aufpassen, dass man neben dem ganzen organisatorischen Kram dann natürlich nicht die Kundenberatung aus den Augen verliert. Und ja, dabei spielt natürlich das Thema Automatisierung eine große Rolle.
Ja, klingt spannend. Ich glaube, wir haben mal spannende Themen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs, aber eigentlich erlebe ich dich als ganz netten Typ.
Ja, es gibt auch nette tatsächlich. Ich hab auch sehr nette Kollegen. Aber es ist ganz spannend. Natürlich ist also Versicherungsmakler oder Versicherungsberater ist tatsächlich. Wir haben jetzt noch mal so eine neue Rangliste gehabt. Gibt ja diese Ranglisten, ne, von den Berufen, die am meisten ja nicht angesehen sind oder die angesehensten Berufe. Und da liegt der Versicherungsmensch tatsächlich auf dem letzten Platz, ne, noch hinter den Verwaltungsbehörden.
Ja, ist heftig. Ja, eigentlich braucht es ja jeder, also hoffentlich hat jeder, der zuhört, eine Krankenversicherung, aber eigentlich mag man dann oft die Leute nicht, die sich um dieses Business kümmern, aber das kann ja auch sehr vernünftig, sehr seriös und sehr ordentlich gemacht werden. Es ist ja nicht immer nur Drückerkolonne, aber man schmeißt gerne in einen Topf, glaube ich, oder?
Tatsächlich, ja. Und das hat auch damit zu tun, dass man, glaube ich, als, ich sag mal, unbedarfter Verbraucher gar nicht so richtig unterscheiden kann, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Ne? Alleine mal die verschiedenen Definitionen zu sehen. Also es gibt Versicherungsmakler, es gibt Versicherungsvertreter, es gibt Honorarberater. Ne? Dann gibt es noch verschiedene Bezeichnungen für Versicherungs- oder für Finanzmenschen, die in der Anlageberatung tätig sind. Ne? Da gibt es dann nochmal den Anlageberater, Honoraranlageberater. Und tatsächlich blickst du da, wenn du nicht mit der Branche zu tun hast, eigentlich gar nicht durch, mit wem habe ich es zu tun? Und ja, wie arbeiten die eigentlich? Ne? Also die einen sind weisungsgebunden, die anderen sind nicht weisungsgebunden. Dann hast du Versicherungsmakler, die arbeiten aber seit Jahrzehnten mit ein, zwei Unternehmen zusammen. Die sind unabhängig und frei, haben aber trotzdem sich quasi selber begrenzt auf zwei, drei Unternehmen, weil sie das sonst gar nicht handeln können. Dann hast du Versicherungsmakler, die arbeiten alleine. Dann hast du Versicherungsmakler, die arbeiten im Netzwerk. Also da gibt es so viele Unterschiede. Ja, und die Kunst ist tatsächlich, jemanden zu finden, der dich ehrlich berät, der aber auch, ich sag mal, den nötigen Weitblick hat, der auch in verschiedenen Bereichen sagt, da bin ich jetzt kein Profi, aber ich kenne jemanden, der da Profi ist, den kann ich dazu holen. Ja, und ich sehe immer noch sehr viele, die mit so einem Bauchladen unterwegs sind. Na, also, ich glaube, es gibt um die 40 verschiedenen Versicherungsthemen. Ich glaube einfach nicht, dass du in über 40 verschiedenen Themen überall Experte sein kannst. Ne? Das wäre so, wie wenn dir ein Maurer sagt, Mensch, ne, du brauchst keinen Architekten, du brauchst keinen Fliesenleger, ne, du brauchst keinen Elektriker, weil ich kann alles. So, ne, wenn du ein Haus bauen willst, komm zu mir, ich kann alles. Ja, und das ist, glaube ich, heute einfach, also bildet die Realität gar nicht ab.
Also die sind dann schlecht positioniert.
Ja, könnte man so sagen.
Kann man sagen. Ich glaube, es ist auch eine Frage ein bisschen der Haltung. Also du hast es vollkommen richtig gesagt, wie ich es auch einschätzen würde. Ehrlich und weitblickend hast du jetzt mal genommen. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Dinge. Also auch meine Berater oder die, wo ich meine Versicherung abgeschlossen habe, da kann ich jetzt nur Positives berichten. Man muss dann halt die Leute auswählen, wo man sagt, okay, da hat man auch ein Vertrauen dazu. Und die gibt es natürlich auch. Also die schwarzen Schafe, glaube ich, die nicht vielen schwarzen Schafe machen die ganze Branche ein bisschen desolat, aber das ist eigentlich gar nicht angemessen. Aber du hast gesagt, es gibt Makler, Vertreter und Honorarberater. In welcher Sparte bist du denn unterwegs?
Ja, also ich selber bin Versicherungsmakler und arbeite in einem Expertennetzwerk. Das heißt, ich habe mir ein Maklerunternehmen gesucht, in dem sich viele Makler zusammengeschlossen haben. Innerhalb dieses Maklerunternehmens gibt es verschiedene Expertenpositionierungen. Und da bin ich eben positioniert als Krankenversicherungsexperte. Das hat für mich den Vorteil, dass ich zum einen, ich sag mal, im Einkauf durchaus bessere Konditionen habe, dass ich viel von Administration und rechtlichen Themen einfach entlastet bin, und dass ich mich komplett auf mein Thema Krankenversicherung fokussieren kann. Wenn jetzt aber ein Kunde sagt, ich brauche noch eine Gewerbeversicherung oder ich brauche mal eine Baufinanzierung oder einen Arzt, der jetzt seine Praxis aufbauen will, ne, und irgendwie eine Praxisabsicherung und Finanzierung braucht, dafür habe ich eben innerhalb meines Netzwerks andere Experten, die ich dann einfach mit ins Boot holen kann. Bin aber selber quasi der, ich sag mal, der Projektleiter, ne, der oben drüber schwebt, so dass ich immer noch der
Okay.
Hauptansprechpartner bin und mit involviert bin, weil das natürlich auch wichtig ist für die Abstimmung an den Schnittstellen, für die ganzheitliche Planung. Und als Makler bist du grundsätzlich ja nicht weisungsgebunden von einem Unternehmen. Das wäre zum Beispiel der Versicherungsvertreter. Wenn du einen guten Vertreter hast, der wird auch einen Blick über den Tellerrand hinaus einfach haben und wird dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Tipp geben, wo du vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben bist. Solche Vertreter kenne ich auch, die da sehr aufgeräumt sind. Aber der Versicherungsvertreter muss natürlich in erster Linie mal sein Unternehmen repräsentieren. Ja, so, ne, und dann wirst du in der Regel selten eine Empfehlung bekommen, weil dann würde er sich selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn er immer andere Unternehmen empfiehlt. Ne, da würde ich ihm eher raten, Versicherungsmakler zu werden, wenn er so aufgeräumt ist. Und der Honorarberater, der ist überhaupt nicht in der Vermittlung tätig, sondern der macht nur Beratung. Also, ne, da weißt du ganz genau, wenn ich zu einem Honorarberater gehe, dann zahle ich für die Dienstleistung der Beratung und kriege definitiv eine völlig wertfreie Ermittlung der Ergebnisse, weil halt eine Vermittlung am Ende des Tages überhaupt keine Rolle spielt. Also da fließen keine Provisionen. Es gibt aber leider nicht in jedem Versicherungsbereich schon Tarife, die du ohne Provision anbieten kannst. Also der Honorarberater kann durchaus Tarife auch vermitteln. Ja, und es gibt halt in vielen Bereichen Tarife, die dann provisionsfrei sind, dementsprechend dann auch kostengünstiger sind. Dafür hast du halt am Anfang die Beratungsdienstleistung bezahlt. Das funktioniert aber zum Beispiel nicht im Bereich der Krankenversicherung, ne? Da gibt es aufgrund der Kalkulationsgrundlage, nach der die Versicherungen arbeiten müssen, gibt es gar keine provisionsfreien Tarife. Das heißt, wenn ich als Krankenversicherungsberater auf Honorarbasis beraten wollen würde, dann müsstest du als Kunde immer doppelt zahlen. Dann müsstest du einmal,
Verstehe ich, den Honorarberater und den Vertreter.
genau, dann müsstest du einmal den Honorarberater zahlen und einmal den Vertreter. Und was witzig ist, keine Ahnung, da hat wieder keiner nachgedacht, als man quasi die Gesetze erlassen hat. Normalerweise darf die Versicherung gar keine Provision auszahlen, wenn der Kunde nachweist, dass er vorher für Beratung schon mal gezahlt hat. Und
Okay.
müsste dann die Provision eigentlich an dich als Kunden weitergeben. Das macht aber
Okay.
keiner. Also da sagen die alle, nee, das machen wir nicht.
Okay, spannend. Ja, das ist ja schon sehr inside. Aber wenn man sich jetzt mal die Krankenversicherung, dein Spezialgebiet mal rauspickt und vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen. Das interessiert ja eigentlich viele Selbstständige und Unternehmer. Ich hoffe es jedenfalls. Angeblich ist ja die Zahl der Menschen, die nicht krankenversichert sind, die allermeisten sind davon Selbstständige in Deutschland, was ich ja sehr bedenklich finde, dass also Menschen, die dann zu wenig Geld haben, zuallererst ihre Krankenversicherung kündigen oder sowas, dann leben die wie in Amerika, was es ja sonst für Menschen in Deutschland überhaupt nicht gibt. Deswegen glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich denke mal, die allererste Frage ist ja irgendwie GKV oder PKV, oder? Die man sich stellen sollte, oder ist eine andere noch wichtiger?
Also das ist in der Regel immer die erste Frage, ne? Also um das nochmal aufzuklären, also GKV wäre gesetzliche Krankenkasse, PKV private Krankenversicherung. Und da gibt es natürlich riesen Systemunterschiede. Und klar, wir haben in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht seit vielen Jahren. Das heißt, eigentlich darf gar keiner ohne Krankenversicherung sein. Aber es gibt halt so ein paar Lücken im System. Und ich glaube, dass auch unsere Ämter da überlastet sind und das gar nicht so wirklich nachvollziehen können, wer ist eigentlich krankversichert und wer nicht. Also grundsätzlich Krankenversicherungspflicht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wenn du dich selbstständig machst, in welchem Bereich machst du dich selbstständig und wie gut planbar sind halt auch deine Einnahmen? Grundsätzlich ist so, wenn du, fangen wir vielleicht mit dem Thema gesetzliche Krankenkasse einmal an. Wenn du sagst, ich bleibe in der gesetzlichen Krankenkasse, dann kannst du zum Beispiel bei der Krankenkasse ja bleiben, wo du vorher auch versichert warst. Du machst dann eine Meldung, dass du jetzt selbstständig bist. Und dann kriegst du von der Krankenkasse so einen Bogen, den du ausfüllen musst, wie beim Finanzamt auch, wo du eine Auskunft darüber geben musst, wie denn deine Umsätze voraussichtlich aussehen. Und das heißt, du musst eine Forecast-Planung machen, die du hoffentlich hast, weil du ja einen Businessplan gemacht hast im Vorfeld. Ja, und jetzt gibst du halt diese Umsatzzahlen, ja, oder den voraussichtlichen Gewinn. Ja, das ist das Entscheidende, was du voraussichtlich an Gewinn erzielen wirst. Ja, weil das ist das, was steuerpflichtig ist, was aber auch krankenversicherungspflichtig ist. Und aufgrund dieser Planung macht jetzt die gesetzliche Krankenkasse letzten Endes ja einen Abschlag, ne, wie beim Stromanbieter. Ja, du kriegst halt dann deinen Abschlag genannt und den musst du halt dann monatlich an die gesetzliche Krankenkasse zahlen. Und
Und das ist genauso im Prinzip wie für normale Mitarbeitende auch. Wenn ich unter der Beitragsbemessungsgrenze bin, habe ich geringere Beiträge und drüber habe ich dann den fixen Betrag, oder? Ist das der gleiche
also
Beitrag?
du hast, also es gibt einen Minimumbeitrag und einen Maximumbeitrag. Ne? Den Mindestbeitrag, den du zahlen musst, bemisst sich anhand eines Einkommens von 1096 Euro aktuell. Also, ne, ein paar Cent. Aber egal, wie wenig du verdienst, ne, kann ja auch sein, dass du sagst, ich bin jetzt selbstständig, aber ich mache das nur so als Hobby nebenbei, aber ich habe da Einnahmen, und ich verdiene am Ende des Tages nur 500 Euro im Monat, weil ich anderweitig abgesichert bin noch. Du musst trotzdem auf 1096 Euro Krankenversicherungsbeitrag zahlen, und Kranken- und Pflegeversicherung, da bist du ungefähr bei 200 Euro. Ne? Also das ist so der Mindestsatz, 200 Euro, den du zahlst.
Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, finde ich. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte den allerkleinsten denkbaren Beitrag bezahlen, aus welchem Grund auch immer, dann ist jetzt nach meinem dafür, und er macht auch wirklich keinen Gewinn. Also, sagen wir mal, das Business ist eher ein Hobby, warum auch immer. Dann ist die gesetzliche Krankenkasse mit ihrem Mindestbeitrag höchstwahrscheinlich sehr viel wirtschaftlicher als jede Art von privater Versicherung, oder?
In der Regel ja. Also 200
Ja,
Euro, da kommst du normalerweise nicht runter. Also nicht mit den Tarifen, die du heute in der privaten Krankenkasse findest. Früher ja. Also früher hast du auch für 80 Mark schon Tarife gefunden. Da gab es noch keine Mindeststandards. Da gab es keine Begrenzung bei Selbstbeteiligungen. Und da gab es halt wirklich diese Mini-Beiträge auch. Und das sind, da vielleicht kurzer Vorgriff, das sind eben die Tarife von damals, die heute Probleme machen. Wenn du heute irgendwelche Stories siehst von Leuten, die ihre Krankenkasse nicht bezahlen können, privat, dann sind das oftmals Selbstständige mit sehr wenig Einkommen, mit sehr wenig Vorsorge, die in genau solche Tarife, die du damals für 80 Mark bekommen hast, reingegangen sind und die sich nie Gedanken darüber gemacht haben oder eben, ich sag mal, Beraterfehler oder eben gar keine Beratung bekommen haben, um auch ne, mal zu schauen, was passiert in der Zukunft. Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber das ist genau wie du sagst, also 200 Euro ist ungefähr das, was du Pi mal Daumen rechnen kannst, Minimum in der gesetzlichen Kasse, wenn du wenig Einkommen hast. Und da kommst du heute mit einer privaten Krankenversicherung in der Regel nicht runter. So, wenn du jetzt 2000 Euro Einkommen hast zu versteuern, dann sind wir schon bei 400 Euro. Dann liegen wir schon in der Größenordnung, wo wir auf jeden Fall auch konkurrenzfähig sind mit einer PKV, ja, wo du auch besser versichert sein kannst. Heißt aber nicht, dass das die bessere Wahl ist. Ne?
Das heißt also, der Break-Even, bei dem es sich lohnt, drüber nachzudenken, der ist schon bei 25.000 Euro Jahresgewinn in etwa tatsächlich.
Also so bei 25.000, 30.000 Euro Jahresgewinn kann man drüber nachdenken. Ich würde den Schritt langfristig aber erst machen, wenn ich wirklich planbar mindestens 50.000 Euro zu versteuernden Gewinn im Jahr habe und das auch in der Zukunft voraussichtlich der Fall sein wird. Ja? Also ähnliche Größenordnung wie bei einem Angestellten, der sich privat versichern kann.
Und ist das dann, also jetzt aus deiner Perspektive, wenn jetzt jemand wirklich 50.000 Euro jährlichen Gewinn zu versteuern hat, Klammer auf, was ich natürlich für jeden wünschen würde, alles andere ist, naja, Hobby, Klammer zu. Wenn das der Fall sein sollte, dann würdest du fast die private Versicherung als immer besser einschätzen? Oder gibt es da auch noch Fälle, wo die gesetzliche Krankenkasse besser sein könnte?
Ja, also nicht immer besser. Man muss es wirklich in jedem Einzelfall sich einmal anschauen. Deswegen vor der eigentlichen Tarifberatung steht halt bei mir immer eine allgemeine Beratung und da geht es halt vor allem um so Dinge wie familiäre Planung, berufliche Planung, ne? Also wie ist die Selbstständigkeit ausgestaltet, will man immer selbstständig sein, ist es nur eine kurze Phase, wird man langfristig selbstständig sein, immer in Deutschland selbstständig sein oder vielleicht mal woanders hingehen. Das spielt halt alles mit rein in so eine Entscheidung. Ne?
Das Alter auch, schätze ich.
Und
mal.
Genau, das ist der dritte große Punkt, die Versorgung im Alter. Ne? Also wie sieht die Altersvorsorge aus? Jemand, der heute...
Oder ich meine auch, wie alt die Menschen sind. Wie alt die Menschen sind, ist da auch ganz wichtig, oder? Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt... Es gibt ja ganz... Oder nicht wenige Menschen, die sich sozusagen am Ende ihrer Berufslaufbahn nochmal selbstständig machen, also in Vorruhestand gehen, in Anführungsstrichen mit 55, sich selbstständig machen. Und da denke ich, ist es auch nicht so klar geregelt. Auch wenn die jetzt gut verdienen, könnten sie vielleicht besser gesetzlich versichert bleiben, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja.
Also wenn du, ich sag mal, wenn du über 45 bist, dann sollte man schon ganz genau schauen, ob man den Schritt noch macht.
Das meine ich.
Als Grundsatz, je vermögender du bist, ja, und je mehr Vermögen du hast und je höher dein Einkommen ist, desto mehr lohnt es sich auch über 45 noch darüber nachzudenken. Wenn du das aber nicht planen kannst oder wenn du weißt, ich habe keine gute Rentenversorgung, dann ist es in der Regel nicht sinnvoll zu wechseln. Ne? Selbst wenn du zunächst mal günstigere Beiträge zahlen würdest als gesetzlich, aber es holt dich hinten raus ein. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Ich habe immer, also ich sag mal so zwei, drei Mal im Jahr, kommen bei mir auch Anfragen an von Rentnern, 60, 70 Jahre alt, die mit den Leistungen in der gesetzlichen Kasse so unzufrieden sind, dass sie sagen, ich will wechseln. Ich will jetzt noch in die private Krankenversicherung wechseln, weil finanziell habe ich keine Probleme, mir geht's gut, ich will aber die Leistung haben. Und dann ist halt der entscheidende Punkt, kommst du noch in die private, weil du ja Gesundheitsfragen beantworten musst. Ne? Also da musst du natürlich einen Top-Gesundheitszustand haben, solltest keine chronischen Krankheiten haben, weil das ist natürlich immer der Knackpunkt, also der Hauptknackpunkt bei der privaten Krankenversicherung, Gesundheitsfragen. Wir haben auch, also du erlebst die witzigsten Sachen. Also es haben schon Leute sich gemeldet, die waren quasi im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus und wollten dann eine private Krankenversicherung abschließen. Ne? Weil sie jetzt gemerkt haben, okay, irgendwie ein oder zwei Zimmer hätte ich jetzt doch lieber im Krankenhaus. Okay. Ne? Sowas geht natürlich nicht. Also wenn du aktuell in der Behandlung bist oder wenn du erst sehr kurzfristig operiert worden bist, dann oder eine Behandlung ansteht, dann kannst du nicht wechseln, ne, in dem Moment, da ist die Tür
Ja,
zu.
und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, ich denke, du wirst das bestätigen, da ist Ehrlichkeit gefragt. Also wenn ich da was verschweige bei diesem Gesundheitsfragebogen und habe dann tatsächlich ein Problem, was ich verschwiegen habe, dann habe ich ein großes Problem, glaube ich. Ne?
Ein sehr großes, ja. Also da ist wirklich die Devise, alle Karten auf den Tisch. Im Zweifel
Ja.
lieber abgelehnt werden, als wie irgendwie, ne, irgendwas verschweigen oder schönreden, angenommen zu werden. Und wenn du dann nach einem Jahr die erste Rechnung einreichst, die Krankenversicherung darf immer eine Prüfung machen, ne? Also du unterschreibst ja oder ja, ist immer mit drin in dem Antrag eine Schweigepflichtentbindung. Sollte man immer für den Einzelfall geben. Also es gibt noch Anbieter, die haben beide Themen. Ne? Du kannst eine allgemeine, generelle Schweigepflichtentbindung machen oder für den Einzelfall. Gesetzlich vorgegeben ist eigentlich nur noch der Einzelfall. Aber einige Krankenversicherer haben trotzdem den anderen Fall noch in den Anträgen drinstehen, auch wenn es eigentlich gar nicht zulässig ist. Und du kannst halt im Prinzip von der Krankenversicherung immer angefragt werden, so eine Schweigepflichtentbindung zu geben, weil die jetzt nochmal nachprüfen wollen, ne? Bei früheren Behandlern, bei der früheren Krankenkasse, welche Sachen da abgerechnet wurden, was da diagnostiziert wurde. Und wenn sowas halt rauskommt, dann wirst du gekündigt, ne? Weil das wäre Vorsatz oder zumindest mal grob fahrlässig. Und dann hat die Versicherung immer die Möglichkeit, den Vertrag rückwirkend aufzulösen. Und was daran besonders fatal ist, dass oft auch Vermittler, wo natürlich auch, ich sag mal, einiges an Provision auf dem Spiel steht, dann manchmal Dinge unter den Tisch fallen lassen, von denen im schlimmsten Fall der Kunde gar nichts weiß. Also du machst als Kunde deine Angaben, und der Vermittler lässt am Ende irgendwas weg, und du kriegst es gar nicht mit, wenn du es unterschreibst. Auch das habe ich leider
Okay, das
Gottes
ist
immer wieder
natürlich,
erlebt.
das ist ja ganz übel. Aber ich kann es doch nochmal unterstreichen. Also auch wenn man jetzt tatsächlich, mal fast jeder hatte irgendeine Allergie. Wenn dann halt nach Allergien gefragt ist, sollte ich es halt reinschreiben, dann kostet halt der Beitrag 10 € mehr oder sowas. Aber ich habe nicht die, denn wenn ich beim Tricksen erwischt werde, kann ich ja auch dann ausgeschlossen werden, wenn noch gar kein Schaden entstanden ist, glaube ich. Und ich glaube, das ist ja auch registriert. Also wenn ich dann wechseln möchte zu einer anderen PKV, dann kriege ich da auch, weil die mich als Trickster sozusagen gebrandmarkt haben, bekomme ich dann auch Schwierigkeiten, oder?
Ja, und dann, wenn sowas passiert, dann hast du im schlimmsten Fall, ne, dass das, also ich sag mal, die schlimmste aller Welten, du kommst nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenkasse, weil du die erforderliche
Ja.
Vorversicherungszeit nicht mehr hast. Du musst jetzt in eine PKV, und wenn du halt keine normale Annahme mehr hinkriegst bei einem anderen Versicherer, dann bleibt nur noch der sogenannte Basistarif. Und der Basistarif kostet genauso viel wie der durchschnittliche Höchstbeitrag einer gesetzlichen Krankenkasse. Da ist auch völlig egal, wie viel du verdienst. Na, dann reden wir über 800, 900 € inklusive Pflegeversicherung, die du zahlen musst für eine Leistung, die ungefähr dem der gesetzlichen Krankenkasse entspricht. Ja, na, und wenn jetzt aufgrund deines Einkommens du vielleicht in der gesetzlichen Kasse nur 300 € gezahlt hättest und du musst jetzt für die gleiche Leistung aber 800, 900 € zahlen, das ist natürlich fatal, ne? Und
Also die Strafe ist hoch beim Tricksen. An der Stelle sollte man es, glaube ich, nicht tun. Das kann man, glaube ich, ja schon mal festhalten. Jetzt hast du auch gerade noch mal gesagt, das wollte ich dich noch fragen. Das heißt, der Minimalbeitrag in der gesetzlichen Krankenkasse sind ungefähr 200. Der maximale ist ja dann, wenn die Beitragsbemessungsgrenze für die Mitarbeitenden erreicht ist, also für die normalen Angestellten, 800-900 ungefähr inklusive Pflegeversicherung. Genau. Das ist sozusagen das, was in der gesetzlichen Kasse so die Range ist. Und bei der privaten Versicherung, wo geht's denn da los? Mit Beiträgen. Was ist das für ein monatlicher Beitrag, wo du sagen würdest, da steigt mal ein?
Ja, also grundsätzlich muss man einmal verstehen, dass die Kalkulationsgrundlage natürlich komplett anders ist zwischen der gesetzlichen Krankenkasse und der privaten Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenkasse gibt ja im Prinzip das, was heute reinkommt, auch direkt wieder aus. Das ist so ein durchlaufender Posten, ne? Deswegen sind da auch so gut wie keine Rückstellungen vorhanden. Bei der privaten Krankenversicherung hängt der Beitrag von hauptsächlich drei Faktoren ab. Dein Einstiegsalter, also je älter du bist, desto, ich sag mal, desto näher bist du an dem Zeitpunkt, wo du teuer wirst. Also so, wenn man so eine
Ja.
Kurve sieht, der Durchschnittsausgaben, dann geht es meistens exponentiell nach oben, wenn du älter als 65 bist. Und die Versicherung weiß natürlich, dass du in jungen Jahren in der Regel wenig von dem verbrauchst, was du einzahlst, dafür am Ende mehr. Und das, was du am Anfang, sag mal vor 65, nicht verbraucht hast, wenn du gesund wirst, das wird zurückgelegt. und wird dann Ü65 wieder entspart. Und die schauen jetzt im Prinzip, wie alt bist du heute, wie alt wirst du statistisch und wie viel Kosten produzierst du dazwischen. Und dann wird es halt mit dem Rechnungszins, den die verdienen können, wird es noch abgezinst, durch die Laufzeit der Monate geteilt. Und das, ne, vereinfacht gesagt, ergibt dann deinen Monatsbeitrag. Und das hängt natürlich nochmal so ein bisschen davon ab, eben ob, also welche Leistung du haben möchtest. Klar, ein Ein-, Zweibettzimmer, freie Arztwahl, freie Krankenhauswahl ist natürlich teurer als ein Mehrbettzimmer. Und der Gesundheitszustand spielt eine Rolle. So, ne, bei dem einen gibt es halt einen Zuschlag, der kann mal höher, mal niedriger sein. Ich habe jetzt, vor kurzem hatte ich einen Fall, da hatte die Kundin einen angeborenen grauen Star. Der wurde aber 2006 schon operativ behoben. Ist aber, ne, quasi eine chronische Erkrankung, muss man angeben. Und ein sehr guter Berater wird immer, es gibt die Möglichkeit einer anonymen Risikovoranfrage. Das heißt, du hast jetzt eine Auswahl getroffen. Jetzt weißt du aber nicht, wenn du eine Vorerkrankung hast, wer nimmt mich denn zu welchen Konditionen an? Wenn du jetzt, okay, jetzt kannst du einfach einen Antrag hinschicken, ja, da kommt irgendwas zurück und dann sagst du, bin ich nicht mit zufrieden, dann gehst du zur nächsten, machst einen Antrag, dann gibt's aber eine Frage, wurde schon mal ein Antrag abgelehnt oder nur mit Erschwernis angenommen, dann musst du das angeben, ne? dann wird's schon wieder schwieriger, deswegen anonyme Voranfrage. Und tatsächlich bei der Kunde mit dem grauen Star, wir haben 5 Anbieter angefragt, 3 haben glatt abgelehnt und 2 haben gesagt, wir nehmen an, wir wollen auch keinen Zuschlag. Also, ne? Okay. Dass man einfach mal sieht, wie unterschiedlich ist das eigentlich. Ne?
Also das, ja, ist wirklich genial. Da sieht man auch ein bisschen, dass diese Dienstleistung vorm Abschluss, also dein Job sozusagen, tatsächlich sehr wertvoll sein kann. Leuchtet mir jetzt total ein. Das heißt also, jemand anders hat jetzt einfach eine genommen, die gesagt hat, wir nehmen den grauen Star, ohne zu, hätte auch erheblich mehr kosten können. Also die haben jetzt beide ja nichts verlangt, aber einer von den beiden hätte auch sagen können, ich möchte jetzt 100 Euro im Monat mehr haben, whatever. Ja. Und dann hätte ich zum Beitrag, den ich vergleichen konnte, nicht gewusst, was der Risikozuschlag grauer Star in dem Fall gewesen wäre.
Ja. Ja, spannend. Und das ist in meinen Augen eine der Hauptkerndienstleistungen im Bereich Krankenversicherung. Und die kann aus meiner Sicht auch nur ein Profi erbringen, der wirklich jeden Tag damit zu tun hat, weil der genau die Leute und die Stellen kennt, an die er sich wenden muss, diese Vorprüfung.
Es geht gar nicht um den Vergleich der Tarife so im Internet nach dem Motto, was kostet jetzt bei der Versicherung A, B oder C, bei, keine Ahnung, Versicherungscheck 24 oder sowas, weil die das ja gar nicht machen können. Die kennen ja die individuelle Vorerkrankung nicht und all so ein Zeug.
Ja, nicht, oder? Also ne, deswegen, wenn du als Kunde mal einen Preisvergleich haben willst, also du kannst bei Check24 deine Daten eingeben und dann kriegst du ja die Preise und du kriegst auch eine Leistungsübersicht, ne? Wobei du immer nochmal eine Ebene tiefer schauen musst, was steht denn genau in den allgemeinen Versicherungsbedingungen drin. Also ein Tarif mit 0 Euro Selbstbehalt, der kann schweineteuer sein, weil der halt versteckte Selbstbehalte in den allgemeinen Versicherungsbedingungen hat, bei Heil- und Hilfsmittel. Ne? Du hast einen grünen Haken bei Zahnersatz und der eine leistet aber nur 2 Implantate pro Kiefer im ganzen Leben. Und der andere sagt, wir ersetzen auch jeden Zahn mit Implantaten. Das siehst du erst, wenn du nochmal eine Etage tiefer schaust. Hm. Ja, ne? Und dann bei dem Thema Risikoprüfung, ich hatte einen anderen Fall, da hatten wir hatten eine Ablehnung drin, wir hatten einen Risikozuschlag 10% und wir hatten Angebote mit Risikozuschlag 100%. Ne? Und das ist natürlich echt extrem. Oder auch so Themen wie Psychotherapie. Du hast die Gesundheitsfrage nach Psychotherapie, die wird bei den allermeisten Anbietern 10 Jahre zurück abgefragt. Und wenn du jetzt einen unerfahrenen Berater hast und du trägst da einfach ein, ich hatte mal eine Gesprächstherapie, dann ist das in der Regel immer eine Ablehnung. Wenn du jetzt aber, okay, ne, jetzt gibt's aber ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Also es gibt den einen, der hatte mal Stress in der Arbeit oder der hat ein Familienmitglied verloren. Oder der hat ein Haustier verloren. Und das war so, ne, da hat man mal jemanden gebraucht zum Reden und dann war man mal in einer Stresssituation, vielleicht 2 oder 3 Mal bei einer Therapie, aber man hat keine Depression, man hat kein Burnout, man hat keine Medikamente eingenommen. Ne, und es gibt Gesellschaften, da kannst du, wenn du da halt einen guten Draht hast zu dem Maklerbetreuer und der weiß wieder, mit welchem Risikoprüfer muss ich da reden. Ne, da habe ich schon 2, 3 Fälle gehabt. Ich hatte eine Kundin, auch wieder ein Extrembeispiel, die hat innerhalb von 2 Jahren ein Haustier verloren, beruflich stressige Situation. Also die hatte 2 oder 3 Themen, wo die mal bei einem Psychologen war. Die haben wir trotzdem ohne einen Zuschlag versichert. Ne? Okay, weil wir einfach, dann dieses Thema durch eine geschickte Argumentation so rübergebracht haben, dass auch ein Risikoprüfer gesagt hat, okay, da ist jetzt nichts Größeres im Argen, das kann jedem mal passieren und wir können die Frau annehmen.
So. Hätte ich nur ein Kreuz hingesetzt, dann wäre ich abgelehnt worden.
Hättest du nur
ein
Kreuz hingesetzt, dann wärst du abgelehnt worden. Ne? Und das sind, also das ist in meinen Augen die Kerndienstleistung, die du als Krankenversicherungsprofi erbringst für den Kunden. Ne? Und auch da, jede Gesellschaft hat andere Antragsfragen. Jetzt kannst du natürlich hingehen und kannst so einen Fragebogen nehmen für eine Voranfrage. Da gibt es so einen quasi Einheitsfragebogen. Jetzt musst du ja aber alle Versicherungen abdecken. Das heißt, du gibst da alles an. Im Zweifel gibst du aber Dinge an, die vielleicht den einen oder anderen Versicherer gar nicht interessiert hätten, weil der die Frage gar nicht drin hat. Jetzt gibst du es aber trotzdem an und schickst die Anfrage raus. Der Versicherer sieht, das hätte dich vielleicht angenommen, aber aufgrund der einen Frage, die du jetzt trotzdem die der gesehen hat, obwohl er sie sonst gar nicht gesehen hätte, sagt er, jetzt ist es aber doch zu heiß. Und dann kriegst du doch eine Ablehnung. Das ist so spannend.
Ja, verstehe ich. Man merkt ja schon alleine in der Detailliertheit, in der du berichtest, bis hin zum persönlichen Kontakt der Gesellschaft, wo du vielleicht weißt, wo du hinrufen musst, um so einen Fall wie diesen Fall dieser Psychotherapie, dass du das noch abklären kannst. Und da steckt eine Menge Musik drin. Ich kann das bestätigen, muss ich sagen. Ich habe zwar, muss ich zu meiner Schande, aber eigentlich gar nicht wiederum sagen, ich habe alles bei einer Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Ich habe dann tatsächlich einen Versicherungsmakler, wie du es vorhin uns erklärt hast, habe da alles bei dem, aber das hat natürlich auch Vorteile, weil da gibt es auch, Quersubventionen, würde ich jetzt mal sagen, oder so Kundenbindungsdinge, da kriege ich auch mal auf Kulanz was ein anderer vielleicht nicht bekommen hätte, weil ich halt auch andere Versicherungen da habe. Aber ich wollte damit nur sagen, sich das alles selber reinzuziehen und zu glauben, ach, das mache ich doch alles bei diesen Beträgen und bei dem großen Risiko der Krankenversicherung, ist es vielleicht wirklich angemessen, sich da etwas detaillierter zu beschäftigen. Man merkt ja schon an dem, was du gesagt hast, da liegt jetzt leistungstechnisch und finanziell eine Menge Sprengkraft drin. Mhm. Also entweder bekomme ich nicht, was ich mir vorgestellt habe, oder ich zahle viel mehr, als ich müsste.
Ja.
Und dann hast du vorhin ja auch ganz, ganz schön gesagt, ganz am Anfang hast du gesagt, ja, je reicher Leute sind oder je mehr Vermögen sie entweder verdienen oder haben, umso mehr tendiert es Richtung PKV. Auf der anderen Seite, das Alter wiederum ist ja, genau andersrum. Je älter ich wäre, umso weniger lohnt sich PKV. Und wenn ich jetzt diese beiden Dinge so aufeinander lege, gibt es ja auch immer einen Break-Even. Der hat vom Lebensalter, vom Einkommen, von Perspektiven zu tun. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du ja dann so eine umfassende Betrachtung. Wo möchte der hin? Wie lange macht er das noch? Ist da Steigerung zu erwarten oder Stagnation? Alles sowas musst du ja dann irgendwie mit einbeziehen in deine Überlegung. Mhm. Welche Parameter Markus berücksichtigt, wenn er zu einer Krankenkasse berät, das verrät er uns in der kommenden Woche. Zusätzlich unterhalten wir uns über Krankenhaus und Krankentagegeld und wie wichtig gerade das Krankentagegeld für Selbstständige ist. Zudem geht es um die Höhe und die Ausprägung von Selbstbeteiligung und von Zettelkram, der in Zusammenhang mit der Krankenkasse anfallen kann und was man da zu berücksichtigen hat. Spannende weitere Themen in der kommenden Woche und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Bis dahin, viele Grüße.